Herr, wir bitten dich, schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. In den letzten Wochen ist mir das Thema Fehler und Scheitern immer mal wieder auf unterschiedlichste Weise begegnet. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich andauernd selber welche mache. Mal kleinere, mal größere. Und ziemlich viel damit beschäftigt bin, sie zu vermeiden. Manchmal denke ich fast vielleicht zu viel. Aber auf dem Weg hierher habe ich wieder einen entdeckt, in diesem Gebetskalender, das ich mir nochmal angeguckt habe und dachte, wofür beten wir denn gerade diese Woche? Da habe ich einfach mal eine Woche geschluckt in der Abfassung des Gebetskalenders. Da ist 11. bis 27. Februar anstatt 11. bis 17. Februar. Und dann fängt es auch erst am 25. Februar wieder an. Ist ein bisschen blöd. Hat mich geärgert, als ich es gesehen habe. Habe ich bei all den Korrekturlesungen vorher nicht gesehen. Passiert. Und ich arbeite daran, dass es mich weniger ärgert, weil es kostet eigentlich unnötige Energie. Der Fehler ist jetzt wirklich nicht so weltbewegend. Ich bin ja keine Herzchirurgin. Ne? Das ist vielleicht auf einem anderen Niveau. Also die Fehler, über die ich jetzt nachgedacht habe, so seit sie mich beschäftigen, seit mich dieses Thema beschäftigt, sind eher so auf diesem Niveau. Ich rede nicht über die Fehler, die man als Herzchirurg machen könnte. Das also einmal vorweg. Und es soll eine Predigt werden, kein Coaching-Vortrag über Fehlerfreundlichkeit oder so oder was man sonst noch alles machen könnte, sondern eine Auslegung eines biblischen Textes in Zusammenhang mit unserem Leben. Fing aber trotzdem alles an, nicht mit der Beobachtung auf einen oder Betrachtung eines biblischen Textes, sondern mit einem interessanten Artikel in der Zeit, den ich vor ungefähr 3 Wochen gelesen habe. Und die Überschrift war, richtig Fehler machen. Vielleicht hat den der ein oder andere auch wahrgenommen. Die Autorin beschreibt darin ihre Angst davor, Fehler zu machen und wie sie, um sich davon zu befreien, eine Woche lang extra alles falsch machen will. Das ist sehr lehrreich, finde ich, und auch sehr unterhaltsam und hilfreich. Und kleiner Teaser vorweg, allein schon, sie lernt dann ziemlich schnell, dass schon das Vorhaben, extra alles falsch machen zu wollen, eigentlich verhindert, dass sie Fehler macht, weil Fehler heißt, dass es aus Versehen passiert. Man kann Fehler nicht planen. Ja, dann begegnete mir das Thema noch ganz praktisch. Ich habe vor 2 Wochen einen Grundkurs Bibliolog gegeben. Diejenigen, die Bibliolog kennen, wissen, man eröffnet durch einen Bibliolog einen Raum jenseits von richtig und falsch, in dem die ganze Gruppe, die ganze Gemeinde zusammen einen biblischen Text auslegen kann. Wunderschön. Und ich habe also Leuten beigebracht, wie sie das machen können, wie sie Methoden richtig oder falsch anwenden, um dann diesen Raum zu erschaffen, um dem es nicht mehr um richtig oder falsch gehen soll. Da wird also ganz viel geübt. Und wo geübt wird, passieren Fehler. Und das ist spannend, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. Den einen macht es ganz viel aus, wenn sie was falsch machen. Und die anderen sagen, ich probiere das einfach mal drauf los und wenn ich Fehler mache, dann ist ja umso besser. An Fehlern lernen wir alle am meisten. Als ich mit einer Kollegin vorgestern darüber sprach, dass ich hierüber predigen werde, sagte sie, ja, wusstest du eigentlich schon, Fehler ist ein Anagramm für Helfer? Fand ich nochmal einen ganz spannenden Gedanken. Also Anagramm ist ja, wenn man die Buchstaben in einem Wort neu ordnet. Wenn man die Buchstaben von Fehler neu ordnet, kann daraus Helfer werden. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wo auf dieser Skala von, oh, das macht mir ganz viel aus, bis ich probiere einfach mal drauf los, diese Pole, wo ihr euch da verorten würdet. Machst du gerne Fehler? Oder vermeidest du sie bestmöglich und machst lieber gar nichts, aber dann auch wenigstens nichts falsch? Dieses Thema Scheitern oder mindestens mal Angst davor ist uralt. Wenn man mit dieser Brille in die Bibel guckt, dann kann man spannende Entdeckungen machen. Und ich glaube, die Bibel wurde in ihrer Auslegungsgeschichte schon manchmal ganz schön missbraucht, um Angst vor Fehlern zu schüren. Jesus geht auf jeden Fall nämlich ganz anders an die Sache ran. Das finden wir an ganz verschiedenen Stellen. Und ich habe heute extra eine genauer in den Blick genommen, die ganz bewusst keine dieser emotionalen Begegnungsgeschichten ist, wo Jesus Menschen begegnet, die gescheitert zu sein scheinen. Die finden wir ja auch. Sondern am Anfang von Kapitel 8 im Lukas-Evangelium. Da berichtet Lukas, dass Jesus mittlerweile mit einer ganzen Schar von Weggefährten und Sympathisantinnen, von Jüngern und, Lukas 8, ausdrücklich auch Jüngerinnen unterwegs ist. Und jetzt, da startet unser Predigttext in Vers 4, versammelt sich zu diesem kleinen Kreis hinzu eine große Volksmenge. Also Lukas malt das so auf wie konzentrische Kreise. In der Mitte ist Jesus, um ihn herum dann die Jüngerinnen und Jünger, dann die Weggefährtinnen und Weggefährten und Sympathisantinnen. Und dann kommt die große Volksmenge auch noch drumherum. Und in der Mitte ist Jesus. Und überall strömen die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dorngestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Mein erster Impuls beim Lesen dieses bekannten Gleichnisses ist eigentlich jedes Mal wieder, warum macht er das, der Bauer? Warum verschwendet der bitteschön so viel Saatgut? Warum sät der nicht einfach, fokussiert und gezielt da, wo es sich lohnt? Der muss doch wissen, wo der Boden gut ist. Da kann er doch hinsehen und die Dornen und den Weg und den Felsen einfach aussparen. Was soll das? Und dann habe ich aber gelesen, dass in Palästina zur Zeit Jesu exakt abgegrenzte Felder sehr unüblich waren, weil der steinige Boden das einfach nicht hergab. Und dazu gibt's eine ganz schöne Geschichte, die Menschen in dieser Region sich, ich habe gelesen, bis heute erzählen. Nachdem der Ewige die Welt erschaffen hatte, rief er zwei Engel und gab jedem von ihnen einen Sack mit Steinen. Der eine Engel ging und verstreute die Steine auf der ganzen Welt. Der andere hingegen leerte seinen Sack einfach über dem Gebiet westlich des Jordans aus. In jener Region muss besonders hart gearbeitet werden, um diesem steinigen Boden Ernte abzutrotzen. Und so haben die Zuhörerinnen und Zuhörer Jesu wahrscheinlich erstmal gedacht, ja, genau so ist das. Der ist einer von uns, der versteht uns, der weiß, wie wir leben und wie wir arbeiten. Für die ist diese Lebenswelt, die er da beschreibt, genau ihre Welt, genau das, was sie kennen und erleben. Der Bauer, der verschwendet also nicht leichtfertig sein Saatgut, sondern der sät großzügig aus, was er hat. Der ist nicht dumm oder ungeschickt, sondern der macht seinen Job mit vollen Händen. Und dabei geht etwas schief. Ziemlich viel sogar. 3/4 des Saatguts wird am Ende nicht zur Frucht kommen. Und das ist die Stelle, bei der wir bei diesem vielleicht wirklich gut bekannten Text mal genauer hinhören. Wer Ohren zum Hören hat, soll hören. Und wird vielleicht zwei Überraschungen hören. Seinen Zuhörern hat Jesus ja ein Gleichnis erzählt, das ihre Lebensrealität abbildet. Aber für uns ist das ziemlich weit weg. Die wenigsten sind Landwirte, vermute ich, von euch auch. Und selbst die Landwirte, die säen heute ja vollkommen anders. Und dann habe ich mich gefragt, wenn Jesus jetzt heute hier stünde und uns versuchen würde, diese Botschaft in unseren Alltag hineinzuerzählen, welche Bilder würde er benutzen? Vielleicht würde Jesus von einer Lehrerin erzählen, die unterrichtet. Die hängt sich rein, die hat sich gut vorbereitet. Und dann steht sie vor der Klasse und blickt in viele leere Gesichter. Keine Ahnung, woran die Schülerinnen und Schüler gerade so denken. Der eine träumt, die nächste hat technische Probleme mit dem iPad, auf dem sie später ihre Hausaufgaben machen will. Der dritte langweilt sich und spielt nebenher unterm Tisch ein Handyspiel. Aber eine vierte Schülerin, die ist voll dabei und die saugt das Wissen auf. Und wird es später in der WhatsApp-Gruppe nochmal allen anderen erklären, die nicht wissen, was sie mit den Aufgaben anfangen sollen. Und später in ihrem Arbeitsalltag wird sie genau von dieser Unterrichtsstunde profitieren und das erlernte Wissen anwenden und mit Leben füllen. Oder vielleicht würde er von einem Unternehmer erzählen, der versucht, am Markt Fuß zu fassen und der eine Innovation nach der anderen ausprobiert. Und von denen landen mindestens 3/4 im Mülleimer. Niemand interessiert sich dafür. Keiner braucht es. Aber das 4/4, das schlägt so richtig ein. Wie vieles von dem, was wir tun oder machen oder sagen, dann tatsächlich ankommt, liegt oft nicht in unserer Hand. Und diesen Sämann, dem ist klar, wer nicht sät, wird auch nicht ernten. Das Ziel ist dann schon die Ernte, aber wir bleiben noch einen Moment bei diesen 3/4, die nie zur Ernte gelangen werden. Weil das ja erstmal schon ein demotivierend großer Anteil zu sein scheint. Und hier kommt Überraschung 1. Scheitern gehört aus Jesu Sicht einfach dazu. Es gilt nicht, das unbedingt zu vermeiden. Da muss ich jedes Mal einen Moment innehalten, weil mich das überrascht. Und auch in der Auslegung des Gleichnisses, die ein paar Verse später bei Lukas dann folgt, geht es nicht darum, wie der Bauer es beim nächsten Mal besser machen könnte. Das ist überhaupt nicht im Blick, dass er effizienter säen könnte oder sollte. Sondern das Scheitern gehört in der Lebensrealität, die Jesus als Basis für seine Erzählung nimmt, dazu. Das ist im Leben inbegriffen. Und es wird als Erfahrung eingereiht neben die anderen. Ich finde, das ist in unserer Welt, in der wir ständig dabei sind, alles zu optimieren und effizienter zu gestalten, eine echte Unterbrechung unseres gewohnten Denkens. Vielleicht auch ein bisschen herausfordernd. Aber ich finde, dieser Blick, der kann uns mutiger machen. Weil ja jeder weiß, wer nichts macht, macht nichts verkehrt. Man kann natürlich versuchen, jeden Fehler zu vermeiden. So effizient wie möglich nur das Nötigste zu tun und damit diese Gefahr zu verringern, dass man scheitert. Aber dieses Gleichnis, das so lapidar am Rande, das einfach so dazugehörig beschreibt, dass eben 3/4 der Saat nicht aufgehen, das soll uns, glaube ich, ein bisschen anders ausrichten und ermutigen, einfach mal was zu probieren, was zu wagen. Und dann, wenn es schief geht, auch diesen Blick Jesu darauf zu haben. Ziemlich gelassen, finde ich. So ist es halt. Wenn die Saat auf dem ungeeigneten Boden nicht aufgeht, dann kann der Bauer da nichts für. Und die Saat auch nicht. Es war trotzdem total wichtig, dass sie gesät wurde, weil sie ein Teil dieser Gesamtaussaat ist, von der ja immerhin 1/4 auch Frucht tragen wird. Hauptsache, es wurde gesät. Hauptsache, der Sämann hat getan, was dran ist. Denn wer nichts macht, macht auch nichts verkehrt. Aber dann würde es auch gar keine Frucht geben. Vielleicht kennen einige das Lied von Lotte Tarp und Max Giesinger, in dem es heißt, ein Hoch auf das, was da noch kommt, auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. Es bringt uns alles ein Stück weiter. Zum Erfolg gehört das Scheitern offenbar elementar dazu. Und die Frage ist ja dann auch, ist es überhaupt ein Fehler zu scheitern? Macht der Bauer einen Fehler, indem er das Saatgut so verschwendet? In diesem Gleichnis gibt es nämlich auch den Erfolg. Und das ist dann Überraschung 2. Dieser übergroße, überragende Erfolg, hundertfache Frucht, das ist eine riesige Menge. Selbst für die heutige, ja so optimierte, effiziente Landwirtschaft ist das eine überraschend große Ernte. Das übertrifft alle Erwartungen. Und dann ertappe ich mich immer wieder, dass ich an dieser Stelle rechne. Wenn dieses Viertel hundertfache Frucht trägt, wiegt es dann den Verlust der anderen drei Viertel auf und so weiter. Und dann merke ich im nächsten Gedankengang, dass ich mich weit entferne von dem, worum es Jesus geht. Weil Jesu Lehre kein System ist. Jesus baut kein System auf, in dem alles klar berechnet werden kann und jeder und jede sich ausrechnen kann, wie viel Gottvertrauen oder Einsatz für Gottes Reich oder Gutes sich lohnt. Sondern ihm geht es um die Beziehung, nicht um das konkrete, korrekte Einhalten aller Vorschriften und größtmögliche Effizienz in deinem Glaubensleben. Es gibt ja manche, vielleicht sogar recht viele, die denken, beim Christsein käme es vor allem darauf an, alles richtig zu machen. Woran misst sich denn in Jesu Augen Erfolg? Wäre das Erfolg in Jesu Sinne? Ich finde das gerade in unserer Zeit eine extrem wichtige Frage. Klar würden wir alle sofort unterschreiben, dass es nicht darum geht, möglichst viel Geld zu besitzen. Vermutlich würden das alle unterschreiben. Weiß ich nicht, vielleicht. Oder Follower zu haben oder Gemeindemitglieder. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es wird doch irgendwie danach gemessen. Wir alle wissen das ja im Kopf, dass es bei Gott nicht um Macht und Ansehen und Besitz und solche Dinge geht. Aber was ist denn dann die Frucht, die dieses letzte Viertel bringt? Wenn man wissen will, was die Frucht ist, lohnt es sich immer anzugucken, was ist denn die Saat? Was wird denn gesät? Und in der Deutung, die Jesus da einige Verse später auf Nachfrage der Jünger hin liefert, erklärt er in Vers 11, die Saat ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Das ist keine Sammlung von gedruckten Texten oder von Werten, die im christlichen Abendland sich mal mehr, mal weniger durchgesetzt haben. Das Wort Gottes ist nicht vor allem Gebote und Anweisungen. Ist ja schon ganz logisch, wenn man sich immer überlegt, das ist ja ein Wort von Jesus. Da gab es die Bibel ja noch gar nicht. Der kann also nicht die Bibel gemeint haben, in dem Sinne, wie wir sie jetzt heute haben. Sondern das Wort Gottes wurde Mensch. Wenn wir vom Wort Gottes reden, dann meinen wir Jesus Christus selbst. Er ist das Fleischgewordene Gottes, das Leben und die Liebe in Person. Und in Johannes 12 vergleicht er sich selbst mit einem Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Gibt es eine Beziehung zwischen diesen beiden Texten? Können wir dieses Gleichnis aus dem Mund Jesu als Deutung seiner eigenen Sendung verstehen? Gott sendet ihn ganz bewusst und wissentlich in eine Welt, in der drei Viertel ihn nicht annehmen. Er teilt sich aller Welt mit und macht dadurch seine verschwenderische Großzügigkeit deutlich, die von Anfang an schon das Scheitern in sich birgt. Was für ein herausfordernder Gedanke, oder? dass Gott selbst scheitern könnte? Kann die Liebe scheitern? Wenn wir Jesu Leben und Sterben anschauen, müssen wir ja sagen, ja, so sieht es wohl erstmal aus. Jetzt sind wir ja gerade mitten in der Passionszeit. Da hält man das immer ein bisschen mehr noch aus, sich das anzuschauen. Es geht auf Karfreitag und Ostern zu. Und das ist ja vielleicht der sichtbarste Inbegriff des scheinbaren Scheiterns. Und genau da ist dann aber der Bogen zu dem letzten Viertel der Saat. In der Lesung aus Jesaja 55 haben wir eben die Zusage gehört. Die Zusage Gottes, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Das Wort Gottes geschieht. Das ist nicht Buchstabe zwischen zwei Buchdeckeln, sondern das ereignet sich. Du sähst Gottes Wort, wenn du dich liebevoll einem Menschen zuwendest, wenn du barmherzig bist, wenn du mutmachende oder aufbauende Worte sprichst. Natürlich auch, wenn du von Jesus redest, aber nicht nur. Auch wenn du dich einsetzt für Menschenwürde, für Demokratie, für die Bewahrung der Schöpfung und den Frieden. Wo auch immer du heilsam handelst, sähst du Wort Gottes. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Huch, plötzlich verbindet sich dieser Predigttext mit der Jahreslosung und beides zusammen dann mit dem ganz persönlichen Alltag. Und dann steht da die Zusage, wenn du alles, was du tust, mit Liebe tust, dann ist es nicht schlimm, wenn davon etwas oder sogar drei Viertel nicht klappt. Vielleicht fühlt ihr euch der eine, die andere auch manchmal nah am Verzweifeln, wenn sich der Einsatz so vergeblich anfühlt. Wenn dein Mut machen, Zuversicht geben, trösten, vielleicht auch der Einsatz für Gerechtigkeit oder Umweltschutz oder einfach der immer wieder neue Versuch mit dem Partner oder der Partnerin einen liebevollen Umgang zurückzugewinnen, wenn all das zu scheitern scheint. Wenn du über Monate einseitig den Kontakt zu einer Freundin hältst, von der nichts zurückkommt. Wenn du eine gute Idee nach der anderen in den Hauskreis einbringst, aber der einfach nicht aufspringt. Wenn du für den Frieden betest und weiter Krieg ist und so weiter. Manchmal fällt einem ja erst hinterher auf, dass das, was man da gemacht hat, von vornherein eigentlich scheitern musste, so wie Körner auf dem Weg oder auf dem Fels. Und dann neigen wir dazu, uns besonders zu ärgern, die verschwendete Ressource zu beklagen oder uns selbst niederzumachen, weil wir vorher nicht ordentlich abgecheckt haben, wo sich der Einsatz lohnt und wo nicht. Oder wo wir nicht sorgfältig genug waren, so als hätten wir die Steine auf dem Feld nicht erst mal weggeräumt, sondern einfach drauf losgesät. Jesus geht völlig anders damit um. Er urteilt darüber nicht, sondern das kommt halt vor. Das gehört dazu. Und es wird im Rückblick eingeordnet werden, angesichts des überraschenden, überragenden Erfolgs, den die Saat bringt, die auf den guten Boden gefallen ist. Manchmal eröffnen sich sogar Möglichkeiten, die es ohne den vermeintlichen Fehler nie gegeben hätte. Wie zum Beispiel Erfindungen, die überhaupt erst durch Fehler gemacht wurden. Die Autorin von dem Zeitartikel, den ich eben erwähnt habe, zählt auf Penicillin, Cornflakes und den Herzschrittmacher. 1956 wollte der US-amerikanische Erfinder Wilson Greatbatch ein Herzrhythmusaufnahmegerät entwickeln. Und dann hat er versehentlich ein falsches Teil eingebaut. Da hat das Gerät einen elektronischen Puls produziert, anstatt den echten aufzunehmen. Und daraus folgte die Erkenntnis, oh, das Gerät könnte als Herzschrittmacher funktionieren. Wenn wir uns den Großteil unseres Alltags anschauen, vermute ich, dass wir, wenn wir uns über Fehler Gedanken machen, über Fehler reden, die weniger gravierende Auswirkungen haben als ein Herzschrittmacher und die es nicht um jeden Preis zu vermeiden gilt, sondern wo es darum gehen könnte, umso großzügiger Liebe zu sehen und halt zu schauen, was dann davon aufgeht. Ich finde, das richtet einen ganz neu aus. Einfach mal machen. Keine Angst haben. Und erst recht keine Angst davor, dass es nicht klappen könnte. Wenn es mit Liebe geschieht, dann wird es gut. So wie Gott es dann werden lassen wird. Ich spüre das, wenn das sagt, ganz tief hier, als Befreiung. Ich kann freier atmen. Und ich gewinne Zeit, in der ich nicht mehr mir hin und her Gedanken mache, ob das ein Fehler werden könnte oder nicht, sondern gewinne auch Ressourcen und Mut und das Vertrauen darauf, dass eine Tat, die in Liebe getan wird, zwar ins Leere laufen, scheitern oder wie ein Fehler wirken kann, aber niemals vergebens ist. Amen.